grünem Liederbuch, das Lied Nummer 28, mit Jesu gestorben. Könnt ihr singen, bitte?
Mit Jesu gestorben im Todessein, mit Jesu lebend und für ihn allein, wart ich auf Jesum, bis dass er erschein. Stunde und Stunde, o Herr, bin ich dein. Stunde und Stunde, in ich ihm ruh, fließt seine Kraft und sein Leben mir zu. Wart ich auf Jesum, bis dass er erscheint. Stunde um Stunde, o Herr, bin ich sein. Nie einem Streit, wo die Wahrheit erliegt, nie einen Kampf, in dem Jesus nicht siegt. Heil leuchtend strahlt seine Liebe Panier. Stunde um Stunde, o ist Jesus bei mir. Stunde um Stunde, hab ich in ihm Ruh. Fließt seine Kraft und sein Leben mir zu. Wart ich auf Jesum, bis das er erscheint. Stunde um Stunde, o Herr, bin ich dein. Niemals Versuchung, die vor ihn nicht flieht, nie einen Kummer, den Jesus nicht sieht, nie eine Last mehr, er nimmt sie auf sich. Stunde um Stunde sorgt Jesus für mich. Stunde um Stunde hab ich in ihm Ruh. Fließt seine Kraft und sein Leben mir zu. Wart ich auf Jesus, bis dass er erscheint. Stunde um Stunde, o Herr, bin ich dein. Nie eine Träne und nie einen Schmerz, nie einen Seufzer, der nicht trifft sein Herz. Nie ein Gefahren, die fremd für ihn sind. Stunde um Stunde sorgt er für sein Kind. Stunde um Stunde hab ich in ihm Ruh. Fließt seine Kraft und sein Leben mir zu. Wart ich auf Jesum, bis dass er erscheint. Stunde um Stunde, o Herr, bin ich dein. Bruder, was immer auch sei dein Geschick, komm und auch dir schenkt der Heiland das Glück. Stelle dich unter sein rettendes Blut, trau seiner Gnade und alles wird gut. Stunde um Stunde hast du in ihm Ruh, fließt seine Kraft und sein Leben dir zu. Lass es fortan deine Losung nur sein, Stunde um Stunde, o Herr, bin ich dein.
Herr Jesus, wir wollen danken, dass wir unser ganzes Leben, auch nach der Bekehrung, in diesem Wandel, in dieser Zeit, in diesem Zeitlauf, bis du kommst, dass wir alles unter dein Blut stellen dürfen, das ganze Leben, dass wir wissen dürfen, dass wir von deinem Blute gewaschen sind von unseren Sünden und dass wir nun aus Glauben Leben haben und im Glauben diese Gnade Gottes täglich für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und das nicht nur punktuell, sondern permanent. Wir danken, dass du uns das auch immer wieder zeigst und dass wir auch darüber singen dürfen von dieser wunderbaren Gnade, die uns hilft, die uns durchträgt durch diese finsteren Tage und auch durch diese dunkle Jahreszeit. Wir danken einfach, dass wir jetzt noch so zusammenkommen dürfen und dein Licht weitergeben dürfen, dass Menschen sehen, dass da etwas in uns ist, das doch auch hell scheint in diesen dunklen Tagen, in diesen dunklen Zeiten. Und wir danken, dass du uns auch da immer wieder hilfst und dass wir jetzt auch diese Möglichkeit haben, gemeinsam in dieser Gemeinschaft mit dir zusammen unsere Gebetsanliegen vorbringen dürfen und dann dein Wort betrachten dürfen. So nimm du Lob und Dank für das, was du uns täglich immer wieder aufs Neue schenkst. Amen.
Amen. Amen.
Den Gebetsanliegen hat Hans geschrieben und einen Bericht, eine Reportage dazu verlinkt von verfolgten Christen in Afghanistan. Und ja, das ist furchtbar. Und wenn man das liest, sich Gedanken macht, diese relativ kurzen Abläufe in den letzten 10, 20 Jahren, weiß nicht genau, wie da Christen, die da lebten, früher fast besser lebten als heute und dann diese Befreiungsmächte kamen und sie nutzten auch, um Sprache, Kontakte, die sie ja hatten vor Ort, um da deren Anführungszeichen Befreiungsmächte ihren zu dienen und wie sie dann alleingelassen heute dastehen. Ja, das sind einfach, es ist interessant, das zu sehen und wir sehen einfach, wie diese ganze Welt furchtbar verstrickt und verlogen und kaputt, pervers ist in allem. Und wir wollen doch einfach beten auch für diese Christen, dass sie auch irgendwie vom Herrn auch spüren, dass sie nicht alleine sind. Und auch für, denke auch an Menschen, Bergkarabach, der Armenier, da wieder 120.000 vertrieben wurden. Vor, ich habe da mal nachgeschaut, vor 100 Jahren schon 1 Million von diesen Armeniern umgebracht wurden vom Osmanischen Reich, heutige Türkei und so weiter. Das kann man sich gar nicht, also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und wenn ich denke, wie wir es bei uns haben, einigermaßen Stille, dann ja, kann man nur demütig werden und dankbar bleiben. Aber das vielleicht einfach so als Gebetsanliegen. Gibt natürlich noch viel mehr in der ganzen Welt permanent. Aber nehmen wir jetzt mal das auf, oder Hans hat das jetzt mal wieder mal darauf hingewiesen, das ist gut so. Wenn sonst noch jemand Gebetsanliegen, Informationen hat, die wir wissen sollten. Dann denke ich, fahren wir weiter mit unserer Wortbetrachtung. Wir sind in Apostelgeschichte 3 oder bis zu Apostelgeschichte 13, Vers 42 gelangt. Wenn der Martin uns bitte den nächsten Abschnitt liest und Andi hat vielleicht noch seine Zusammenfassung. Besten Dank.
Apostelgeschichte 13, Vers 42. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass auf dem folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet würden. Als aber die Synagoge aus war, folgten viele der Juden und der anbetenden Proselyten dem Paulus und Barnabas, welche zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. Am nächsten Sabbat aber versammelte sich fast die ganze Stadt, um das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt und widersprachen dem, was von Paulus geredet wurde, widersprechend und lästernd. Paulus aber und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und sprachen: Zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. Denn also hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Erde. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn. Und es glaubten so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Das Wort des Herrn aber wurde ausgebreitet durch die ganze Gegend. Die Juden aber erregten die anbetenden vornehmen Frauen und die Ersten der Stadt und erweckten eine Verfolgung wider Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihren Grenzen. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen wider sie ab und kamen nach Ikonium. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligen Geiste erfüllt. Mal bis hierher.
Ja, ich habe einige Punkte zum letzten Mal. Die Juden haben den Herrn Jesus verklagt und dadurch ermordet. Sie müssen einmal bekennen, dass sie es waren, die dies getan haben. Aber auch wir heute haben den gleichen Anteil daran und müssen bekennen. Alles ist zu seiner Zeit so passiert, wie es in den Schriften steht. Dies wiederum ist ein Zeugnis darauf, dass sich noch ausstehende Prophetien zur rechten Zeit präzis erfüllen werden. Das Personalpronomen Sie kann unterschiedliche Gruppen vertreten, so auch in Vers 29. Diejenigen, die den Herrn Jesus ans Kreuz gebracht haben, sind nicht zwangsläufig diejenigen, die den Leib Jesu vom Holz herabnahmen und in die Gruft legten. Paulus' Zuhörer in der Synagoge konnte das leicht unterscheiden. Die Reden der Apostel an die Juden geben immer wieder Hinweise auf Jesaja 53. Das Neue Testament wird von den Gläubigen Überrest gelesen, denn es steht geschrieben, dass diejenigen, die den Gräuel an heiligen Ort sehen und darüber zum Beispiel in Matthäus 24, 15 lesen, es beachten und darüber aufmerksam werden. Die Auferstehung des Herrn Jesu ist ein historisches Ereignis, das am besten bezeugt ist, denn es gab sehr viele Zeugen. Es starben aber auch Menschen um dieses Zeugnis wegen. Doch ihr Tod verstärkt ihr Zeugnis umso mehr. Vor den Juden zeigt Paulus durch das alte Prophetenwort auf, dass der Herr Jesus der Christus ist. Dadurch konnten solche Zuhörer alles nachprüfen. Vor Griechen, die keine solche Schriften hatten, kommt Paulus ganz und gar ohne Zitate aus und berichtet dennoch plausibel. Vergleiche zum Beispiel den Kolosserbrief. Das Erwecken und die Auferweckung sind zwei verschiedene Ereignisse. So ist die Erweckung eine aus dem Samen zum Leben, aber die Auferweckung eine aus den Toten zum Leben. Im Herrn Jesus gibt es keinen Unterschied zwischen Nationen und Juden. Wer das Evangelium, das heißt die Nachricht über den Sieg des Todes, ablehnt, kreuzigt Jesus erneut. Vergleiche zum Beispiel 1. Korinther 15, Verse 54 bis zum Ende. So, das war's von mir. Ihr könnt vielleicht noch Punkte ergänzen oder habt noch Korrekturen.
Ich hatte das letzte Mal, glaube ich, noch so einen Gedanken, habe jetzt den aber auch nicht auseinandergenommen. Im Detail muss ich jetzt auch sagen, betreffend Unterschied und Gemeinsamkeit, Auferweckung und Auferstehung. Und Auferstehen, Andi hatte das jetzt vorhin gerade so schön angedeutet, oder? Das Erwecken als Verb in diesem Sinne, der Same zum Leben, hat er gesagt, und die Auferweckung vom Tode zum Leben, oder? Diese zwei Dinge, die man ja dann rein wortmäßig vielleicht denkt, das sei genau dasselbe, aber es wird dann schon auch verschieden verwendet. Vielleicht auch einmal für dasselbe, das weiß ich jetzt nicht, aber bei der Auferweckung und Auferstehung, denke ich, Auferstehen tat der Herr Jesus selber aus dem Tode. Er war das Leben. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und das, jetzt weiß ich nicht, sage ich jetzt richtig, die Auferstehung und das Auferwecken. Gott hatte ihn auferweckt. Gott. Aber bitte korrigiert mich. Vielleicht eher so der Blick von außen. Nein, nicht von außen, aber einfach von Gott her, er auferweckt ihn, weil das Opfer von ihm am Kreuz, im Tode, vollgültig war, weil es gerecht war. Und es nur eine gerechte Handlung war, wenn Gott dieses Opfer, diesen Herrn Jesus, dieses Lamm Gottes, auferweckt hat. Aber auferstanden, vielleicht eher so der Blick vom Leben des Herrn selber, der im Grabe ist. Ich weiß nicht, kann man das so irgendwie vielleicht noch besser erklären oder auch korrigieren?
Ja, in den Versen 33 und 34 sind zwei Dinge zu unterscheiden, die vom Griechischen her das gleiche Wort haben, aber vom Textzusammenhang etwas Unterschiedliches aussagen. Das erste Mal haben wir das gesehen, dass der Herr Jesus erweckt wurde. Das ist das, was wir im Psalm 2, Vers 6 und 7 sehen. Das erweckt, das ist die die von Gott öffentlich dargestellte Inthronisierung des Herrn Jesus hier auf dieser Erde. Da steht dann auch, heute habe ich dich gezeugt. Und da denken wir natürlich gleich schon an Zeugung, meint es aber gar nicht. Das meint, dass er derjenige ist, der jetzt da ist, um anerkannt zu werden als das, was er nämlich ist, als der König. Und das Zweite ist dann, wenn es um die Verwesung geht, dort wurde er auf, wie heißt es, auferweckt, das heißt, er sah die Verwesung nicht. Und in Deutsch ist eben erweckt und auferweckt, da denken wir sofort an dasselbe, ist aber grundsätzlich etwas komplett anderes. Also nochmals, das erweckt im Vers 33, indem er Jesum erweckt, öffentlich bestimmte zu dem, was er ist, hat nichts zu tun mit der Auferweckung. Auferweckt wird nämlich jemand, der gestorben ist. Und weil er auferweckt ist und nicht zur Verwesung zurückgegangen ist, das erklärt dann der Vers 34 und folgende. Und das Ganze ist natürlich so ungeheuerlich für die Zuhörer gewesen. Für die einen war das die Botschaft vom Leben zum Leben und für die anderen vom Tode zum Tode. Wenn jemand nicht glaubt, dass jemand, der gestorben ist, wieder zum Leben kommt, dann kann er nicht errettet werden. Und darum haben dann, wo sind wir jetzt? Im Vers 42 sehen wir, dass es solche gab, die wollten mehr davon wissen. Es waren sehr wahrscheinlich sogar eher die Leiter der Synagoge, die sagen, da wollen wir wirklich mehr jetzt davon hören. Warum? Weil der Apostel Paulus denen im Vers 38 bis 41 komplett eingeheizt hatte. Also mehr einheizen kann man dann nicht mehr. Er hat gezeigt in den Versen 39 bis und mit 41, dass nur Glaubende werden gerechtfertigt. Nicht, weil ihr in die Synagoge geht, nicht, weil ihr Juden seid oder irgendetwas werden dir gerechtfertigt, sondern nur Glaubende werden gerechtfertigt, im Vers 39, weil das Gesetz Moses, kann das jemand rechtfertigen? Nie und nimmer. Das Gesetz Moses kann nur das Gegenteil anklagen. Das ist am Vers 39. Und gerechtfertigt wird man aus Gnade durch Glauben, durch das Blut Jesu Christi. Und das war die Botschaft. Und wenn ihr das nicht annehmt, wenn ihr das nicht annehmt in den Versen 40, 41 und 42, dann kommt genau das, was die Propheten gesagt haben und niemand geglaubt hat. Die Propheten haben vom Gericht geredet, aber das ist, ich habe mit dem Martin vorher geredet. Ich war in einem Hotel in Budapest und ich wusste von einem Mann namens Gorbatschow, haben wir alle gehört, aber niemand hat geglaubt, dass in dieser Nacht die Mauer fällt. Niemand hat das geglaubt. Und genauso war es hier, die haben nicht geglaubt, dass Gott richten wird. Aber ich kann euch sagen, Gott richtete und Gott wird wiederum richten.
Das ist ja eines der stärksten prophetischen Argumente, die wir in der Geschichte verfolgen können. Wenn wir zum Beispiel 5. Mose 28 lesen. Segen 14 Verse, Flüche, keine Ahnung, jede Menge. Die sehen wir tatsächlich einschließlich heute Realität werden. Und so zeigt sich, dass das Gericht Gottes mit Sicherheit kommt. Es gab eine, das Nordreich wurde nach Assyrien geführt, vorher gesagt. Ich habe lese gerade den, wie heißt er doch gleich? Amos, genau. Da redet er über das Nordreich vor allem, aber auch über das Südreich. Juda würde etwas später weggeführt nach Babel. Jerusalem wurde zerstört. Und dann später, nach der Apostelgeschichte, mit Jerusalem, wie vorher gesagt, wieder zerstört oder wurde zerstört. Das sind alles Dinge, die von dem, wo das Gericht wirklich hundertprozentig eingetroffen ist und in den letzten 2000 Jahren auch immer wieder eingetroffen ist. Gerade was das Volk Israel betrifft, weil es im Unglauben ist.
Man sieht dann auch, als sie dann wiederum, Vers 42, als sie aber hinausgingen, baten sie, dass sie auf den folgenden Sabbaten diese Worte zu ihnen geredet würden. Und dann hören wir von Paulus und Barnabas, welche zu ihnen sprachen und ihnen zuredeten, in der Gnade Gottes zu verharren. Die waren jetzt auch erweckt, aber das ist wiederum etwas anderes. Die waren jetzt, wie soll ich sagen, das Samenkorn ist gefallen und jetzt beginnt es zu wachsen. Jetzt waren sie wirklich unter der Gnade Gottes. Und jetzt sagt ihnen Paulus und Barnabas, verharrt in dieser Gnade, denn zum Durchbruch sind die noch nicht gekommen. Eine Bekehrung geht meistens nicht von einer Sekunde auf die andere. Der kann Wochen, Monate und vielleicht sogar länger gehen. Und sagt er, verharrt in der Gnade Gottes. Also, das waren keine Charismatiker hier. Gnade ist zwar Charis, oder? Aber das meint hier einfach, die Gnade Gottes ist, dass ein Mensch das Evangelium hören kann. Und zwar jeder. Und da muss man jetzt bereit sein, das aufzunehmen. Und einige waren es auch.
Ich habe 4 Jahre gebraucht. In dem Zeitpunkt, wo ich es hörte, bis ich dann mich bekehrt habe. Also bewusst einen Schritt gemacht habe. Ja, jetzt will ich. Was ich aber sagen wollte, in diesen Vers 42 hat der Luther und der Schlachter was ganz Komisches reingeprügelt. Ich lese nochmal den Text von der Elberfelder. Als sie aber hinausgingen, baten sie, dass auf den folgenden Sabbat diese Worte zu ihnen geredet würden. Und die Schlachter schreibt jetzt aber auch Luther genauso, als aber die Juden aus der Synagoge gegangen waren, baten die Heiden darum, dass ihnen diese Worte auch am nächsten Sabbat verkündet wurden. Also da hat jemand was ganz total anderes geschrieben. Ich vermute mal, die Elberfelder liegt hier richtig.
Das begründet wahrscheinlich auch den Eifersucht, den die Juden dann hatten, wenn also da andere auch diese Worte empfangen sollten. Als aber die Juden die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Das war doch wahrscheinlich, weil eben auch die anderen diese Botschaft hören konnten, oder? Oder was, weshalb diese Eifersucht?
Ich denke, im Vers 42 war das noch nicht relevant. Es kam erst, weil sich wohl durch Hörensagen, vermute ich mal, am nächsten Sabbat die ganze Stadt versammelte und dann trat die Eifersucht durch bei den Juden, die einfach noch nicht durchgedrungen waren. Ich nehme an, dass auch ein paar Juden sich bekehrt haben, aber eben nicht alle, und die anderen haben dann Randale gemacht.
Es war einfach eine üble Fortsetzung von dem, was in den Evangelien schon war. Und ich lese noch einen Vers, da geht dann noch einen Sprung weiter, Kapitel 17, Vers 5. Die Juden aber wurden voll Neides und nahmen etliche Männer vom Gassenpöbel zu sich, machten einen Volksauflauf, brachten die Stadt in Aufruhr und sie traten vor das Haus Jasons und suchten sie unter das Volk zu führen. Also 17,5. Das ist fast ähnlich wie das, was die hohen Priester machten in den Evangelien. Sie suchten den Pöbel. Das ist eine alte Technik, oder? Den Straßenpöbel, um ein Aufruhr zu machen. Man verspricht ihnen vielleicht ein Sandwich, keine Ahnung. Bei den Juden weniger, aber nicht einmal das ist sicher. Aber irgendwas haben die denen versprochen. Auflauf machen, die wussten gar nicht was. Aber das Motiv, Neid. Auch hier.
Und wenn man die solche Situationen sieht, gab es ja verschiedentlich auch jetzt in den letzten Jahren in verschiedenen Städten, wenn mal so eine kleine Keimzelle von randalierenden Leuten gebildet ist, dann machen viele gerade so mit und schlagen die Fenster von Geschäften ein und plündern die aus, ohne irgendeinen Grund zu haben. Ich meine, das Problem ist halt, dass die Menschen keinen Frieden in sich haben, dass sie irgendwie aufgestauten Aggressionen, Hass auf irgendwas haben, und die zu allen Zeiten, und so entlädt sich das halt dann in solchen Dingen zum Beispiel, und das wissen schlaue Leute schon und nutzen das.
Wir wissen auch, warum wir in der Gebetsstunde regelmäßig für die Obrigkeit beten. Wenn wir keine Obrigkeit hätten, nur eine Woche, es wäre unglaublich, was da geschehen würde. Ich rede jetzt nicht von Afrika, ich rede von der Schweiz. Was da alles geschehen würde, unglaublich.
Wenn ich das einflechten darf, es gibt so Filme, wo ein Tag im Jahr da definiert ist, wo jeder alles machen darf, einschließlich Mord und Totschlag. Ich habe es nicht gesehen, aber ich kann das vorstellen.
Ah, ich habe gerade neulich in der Apostelgeschichte 19 gelesen, dass auch so ein Aufruhr stattfand, in Ephesus zwar. Und dort war es aber dann nicht von den Juden, sondern von denen, die da Götzenbilder fertigten und sie ihr Geschäft vernichtet sahen. Und die haben genau das, was wir da gehört haben, das Volk dazu aufgewiegt, einen Aufstand zu machen. Und es ist interessant, dass die Römer wahrscheinlich dann eingegriffen hätten, wäre dieser Aufstand nicht gelegt worden. Also die hätten dann da unabhängig, warum Aufruhr gewesen wäre, wahrscheinlich ein schlimmes Blutbad angerichtet, dass das aufhört. Also das in Apostelgeschichte 19 nachzulesen.
Der Pax Romana, der war denen sehr wichtig.
Also wir haben das, was Andi gesagt hat, wir haben Kapitel 17, 18, 19. In jedem haben wir Pöbel. In jedem haben wir Pöbel. Und der Apostel Paulus konnte dann schon noch reagieren. Ich lese nur mal aus Kapitel 18 einen Vers. In Kapitel 18, Vers 5. Ja, 18. Als aber sowohl Silas als Timotheus aus Mazedonien herabkamen, wurde Paulus hinsichtlich des Wortes gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus ist. Das braucht dann Mut. Das braucht auch heute Mut, einem Juden zu sagen, dass der Herr Jesus der Christus ist. Da müsst ihr sofort Abstand nehmen, also mindestens 2 Meter. Die können spucken wie, weiß ich nicht wie. Und dann geht's weiter. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er, jetzt macht es Paulus, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen: Euer Blut komme auf euren Kopf.
Und diese Verfolgung durch seine Brüder nach dem Fleische, die ging ja bis nach Jerusalem weiter, wo er dann vom Pöbel fast zerrissen wurde und niedergeschrien und fast umgebracht worden wäre, hätte er es nicht in römische Schutzhaft begeben. Aber da kommen wir noch dazu. Also es ist durchgehend, diese Reaktion ist sehr heftig. Und ja, wir haben heute die Gerichte.
Selbst in Apostelgeschichte 28 kommt das ganz am Schluss noch vor in Rom. Oder er wollte sie dann, Vers 23, kam sie zu ihm und dann sagt er, indem er das Reich Gottes bezeugte und sie zu überzeugen suchte von Jesu, sowohl aus dem Gesetz Moses als auch den Propheten, von früh morgens bis zum Abend. Und etliche wurden überzeugt von dem, was gesagt wurde, andere aber glaubten nicht. Und dann zitiert er eben die Jesaja-Stelle, dass sie blind sind. Und dann im Vers 28: So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist, sie werden auch hören. Oder bis zum Schluss von der Apostelgeschichte ist es immer noch zuerst zu den Juden und dann den Nationen.
Ich möchte kurz noch zu dem Thema Pöbel sagen. Es ist auch interessant, was als der Herr Jesus den Dämon fragte, der den besessenen Gerasener im Griff hatte, wie sein Name sei. Er sagte daraufhin: Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Also der Mensch geht in der Masse unter und wird namenslos und vielleicht auch dadurch frech. Und bei Richard Wurmbrand habe ich mal vor langer Zeit gelesen, dass dadurch auch eigentlich die Massenbewegungen, Kommunismus oder auch Nationalsozialismus gekennzeichnet sind, dass dem Menschen hier die von Gott gegebene Individualität genommen wird. Also vorne eine 1 und lauter Nullen folgend. Und ich denke, der Wiener Postkartenmaler hat in ähnlicher Weise mal einen Gedanken in diese Richtung losgelassen.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Es gibt keine, in dem Sinne, Gruppe, die errettet ist. Es ist immer eine individuelle Geschichte. Wir sind so sehr auch in Gruppendenken drin. Das nützt uns gar nichts. Der Einzelne muss erst errettet sein, dann schließt er sich anderen Christen an. Aber eine Gruppe kann nicht errettet werden. Ich bin nicht wegen meinen Eltern errettet und meine Kinder werden nicht wegen mir errettet. Das muss jeder selbst machen. Das ist keine familiäre Sache. Das kann natürlich einen Einfluss machen, aber jeder Einzelne ist vor sich selbst verantwortlich. Die gläubige Großmutter nützt nichts. Oder der Pfarrer, der Pastor, der predigt und gläubig ist, nützt auch nichts.
Es gab ja mal eine Zeit vor 10, 15 Jahren, vielleicht gibt es das irgendwo sonst noch, dass Menschen um Stuttgart oder um Zürich herum wanderten und dann für Zürich oder Stuttgart, da weiß ich es, beteten. Das ist alles schön und gut, aber ist genau das, was Hans und Wolfgang gesagt haben. Einzelne werden errettet, nicht Deutschland oder die Schweiz. Das gibt es nicht. Das ist auch dann in Israel dann so, wenn das Volk unter die größte Not kommt, in der zweiten Hälfte der Drangsalszeit, da werden Einzelne aus ihnen lassen sich retten, das heißt, sie werden dann um Hilfe schreien. Und sobald ein Mensch Gott um Hilfe schreit, das ist schon die halbe Miete, denn Gott hört immer, wenn jemand um Hilfe schreit. Er muss dann natürlich noch seine Sünde erkennen und bekennen, aber dass eine Stadt sich bekehrt, in dem Sinn, dass sie, zum Beispiel, man kann jetzt dagegen erwähnen, Jona, Ninive. Aber man muss die ganze Geschichte nachher sehen. Man muss die ganze Geschichte sehen. Ob dann jeder Einzelne aus Ninive tatsächlich für die Ewigkeit errettet ist, ist überhaupt damit nicht gesagt. Man sieht dann nämlich beim nächsten Propheten, was mit Ninive los war. Ninive kam unter das Gericht.
Ich glaube, was du erwähntest, war so diese territoriale Gebetsgeschichte gegen die territorialen Dämonen, wo dann sogar Gebäude befreit wurden, jeder Sitz oder die ganze Kontinente, dass da Leute in die vier Quadranten der Erde gereist sind und gebetet haben, von Südamerika bis Nordamerika. Ja, ich kenne die Geschichten. Das sind solche Irrlehren und sie nützen gar nichts. Also am Ende war es genauso wie vorher. Es hat überhaupt nichts gebracht.
Als ich noch bei den exklusiven Brüdern war, da kam eine Schwester aus den exklusiven Brüdern mit einem Wünschelrutengänger auf mein Grundstück. Und der wollte unser Grundstück heiligen. Aus exklusiven Kreisen, noch zum Sagen. Also das nimmt nirgendwo Halt. Nirgendwo Halt. Also ich habe dann Halt gesagt, ja.
Wenn man solche Wünschelroutengänger einmal von der Ferne zuschaut und sieht, wie die da Kopf, ganzen Körper durcheinander sind nachher, dann weiß man, dass da etwas los ist. Ich muss jetzt, glaube ich, nicht sagen, was. Mir ist noch aufgefallen beim Lesen heute von dem Abschnitt, das fand ja alles in... Ich glaube, das stimmt schon, dass das alles in Antiochia stattfand. Sie waren immer noch Antiochia. Also das war ja eine der Weltstädte. Also nicht irgendeine Stadt mit 50.000, 60.000 Einwohnern, sondern Hunderttausende. Ich weiß nicht, wie groß die Städte damals wirklich waren. Aber fast die ganze Stadt war da anwesend. Zumindest diejenigen, die laufen konnten und das verstehen konnten. Das waren dann schon, Massenansammlungen. Also ich für mich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich irgendwo mehr als 1000 Leute sehe, ich würde nie, bringst du mich nicht hin, wenn du mich nicht hinschiebst. Das ist mir so geheuer oder ungeheuer, was da passieren kann, diese Dynamiken, die da entstehen können, aus Gründen, Ursachen, die man dann gar nicht wirklich versteht und man ist mittendrin. Also ich kann mir das, so diese Abläufe da ziemlich vorstellen. Und dann ist es ja dann auch, kommen wir auch dazu, interessant, wie aber die Juden dann das wieder für sich ausnutzen. Oder diese, sage ich jetzt mal, den Finanzadel, würde man heute sagen, oder den Wirtschaftsadel die vornehmen Leute da, die Politik und alles mit hineinspielten oder politisch hineinspielten, um ihre Ziele zu erreichen und mindestens den Paulus und Barnabas wieder hinauszuschicken, wenn sie es auch mit der Masse der Leute jetzt nicht geschafft haben oder noch nicht. Ja.
was man auch sieht in diesem Antiochien. Übrigens, Antiochien gab es jede Menge, also habe ich nachgelesen. Aber das ist das Antiochien, das bekannte in der Türkei, recht große Stadt gewesen. Und ganz interessant ist der Einfluss der jüdischen Synagoge. Das heißt, in Antiochien hatten die Juden offensichtlich einen sehr starken Einfluss, dass die am Sabbat, in einer Weltstadt, am Sabbat freimachten, um das Wort Gottes zu hören. Also da sieht man, das war nicht in irgendeinem Winkel geschehen. Diese Stadt Antiochia, die war unter rechtem Einfluss offensichtlich der jüdischen Synagoge. Und das ist schon interessant, wie Gott das alles geführt hat. Durch die Synagogen in Europa wurde natürlich das Evangelium, weil die Christen zuerst in Synagogen gepredigt haben, sehr schnell verteilt. Und was hatte es in den Synagogen? Die Schrift. Also so wunderbar. Die Zerstreuung der Israeliten, das ist das eine, das Gericht. Aber das andere ist auch, dass dadurch Europa schnell das Evangelium hören konnte. Das Wort, das Alte Testament war ja da.
Ja, ich wollte nur noch sagen, eben in Vers 45, oder die Volksmengen sahen, wurden sie von Eifersucht erfüllt. Und eben die Juden, oder? Und widersprachen dem von Paulus geredet wurde, oder Antilego, sie widersprechen die Juden, obwohl Paulus ja immer aus dem Alten Testament erklärt hat, oder was neu ist, aber sie widersprachen und lästern und Blasphemie wird das wahrscheinlich sein, oder eben widersprechen und lästern, eben dann kann man fast nichts mehr machen, oder die Juden haben das so im Griff, oder? Dass sie dann eben widersprechen und lästern, eben nachher, eben später, da kann Paulus dann nur noch gehen, oder? Dann kann man nur noch gehen.
Noch ein kurzer Anschlussgedanke an die Synagoge. Das ist wunderbar, dass diese wirklich überall waren. Eine zweite Sache hat der Gott auch geführt. Durch den Alexander den Großen war die griechische Kultur und Sprache so verbreitet, dass da jeder sich verstehen konnte und der Paulus konnte das nutzen. Und überall, wo er hinkam, in einer verständlichen Sprache, dass die Botschaft rüberbringen, sprich das Evangelium. Also da hat Gott wirklich die Wege geebnet, hat das, was in Babylon mit der Sprachführung angerichtet wurde, einfach für eine gewisse Zeit schon in einer bestimmten Region da eliminiert und so konnte das die Botschaft verbreitet werden, bis es dann eben verbreitet war.
Kürzlich hatte ich von einem bekannten Ausleger gelesen, dass, ich glaube, es ging um die Bergpredigt, dass ein Jude dazumals dann abends fleißig irgendwie oder täglich fleißig irgendwie die Bibel gelesen habe. Da kann man manchmal nur den Kopf schütteln, oder? Also ein Durchschnitt, und er meint jetzt quasi jeder Jude oder jeder, der halt der etwas wissen wollte aus dem Wort Gottes, der habe dann täglich die Bibel gelesen. Das nebenbei. Nein, ich finde es ja schön, wie Paulus und Barnabas gebrauchten Freimütigkeit und Sprachen. Und ich glaube, diese Freimütigkeit, da sehen wir dann halt einfach eine aktive oder aktiv werdende Gnade, dieser Glauben, den sie hatten. Und gerade gegenüber den Juden, und sie kannten diese, sie wussten, was da geschehen könnte im Moment, diese gegenredenden Juden, lästernden Juden, aber sie gebrauchten Freimütigkeit und sprachen zu euch musste notwendig das Wort Gottes zuerst geredet werden. Oder? Sie, die ja das Wort Gottes hatten, die Aussprüche Gottes und die Propheten, das sind dann schon scharfe Worte gegenüber solch einem Juden. Oder? Zu euch muss das Wort zuerst geredet werden, die es ja eigentlich hätten, oder meinen, sie verständen es. Oder? Und dann auch die Fortfolge oder das Ergebnis, weil ihr es aber von euch stoßet und euch selbst nicht würdig achtet des ewigen Lebens. Siehe, so wenden wir uns zu den Nationen. So ein bisschen wie, nicht dasselbe natürlich, aber so von der Wirkung her wie Matthäus 12, was der Herr, dass sie den Heiligen Geist lästerten, der da am Wirken war. Ist schon noch eine andere Situation, aber sie wenden sich jetzt zu den Nationen. Und bei Matthäus 12 zu 13 sehen wir auch, dass der Herr sich abgewendet hatte von ihnen, von diesem Volk, das ja das Wort Gottes hatte, studierte, hätte verstehen können, glauben können, wenn sie es eben getan hätten. Und ist ja bis heute noch so.
Du hast jetzt Matthäus 12 erwähnt. Man kann es auch umdrehen. Also das Umgedrehte von 12 ist 21. In Matthäus 21 steht, deswegen sage ich euch, sagt der Herr, deswegen sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch weggenommen und einer Nation gegeben werden, welche dessen Früchte bringen wird. Und die Juden haben das hier gespürt. Jetzt werden die aus den Nationen hellhörig. Die aus den Nationen werden heilhörig. Und sie sind diejenigen, die, zu denen zuerst notwendigerweise gesprochen wurde. Aber ich denke auch, da hat es auch gläubige Juden darunter gehabt. Einzelne. Aber die Masse, die wurde entweder angestachelt oder sie waren einfach so. Sie wollten nicht, dass die aus den Nationen das Wort Gottes hörten, es sei denn, sie werden über einen Prozess namens Proselytentum ins Judentum aufgenommen, via zum Beispiel Beschneidung sowieso und so weiter. Dann hatten sie wiederum diese Leute unter Kontrolle. Also wenn einer Proselyt war, dann war er unter Kontrolle des Judentums. Das wollten sie.
Wenn man das alles so hört und liest, da kommen wir zu dem Schluss, dass die sicher nicht das Alte Testament als Grundlage ihrer Entscheidung gemacht haben. Denn es gibt ja ein Beispiel in Apostelgeschichte 17, die Beröer, die schauten nach, ob das, was Paulus sagte, sich so verhielte. Und sie wurden als Edler, als die in Thessalonich bezeichnet. Aber die haben bestimmt nicht hier das Alte Testament studiert, sondern die haben allenfalls ihre Schriften oder ihre Traditionen im Hinterkopf gehabt. Und Macht, Geltung, also Kontrolle ist Macht, das war ihnen wahrscheinlich wichtiger. Es ist typisch menschlich, fleischlich. Und dabei steht, selbst im Alten Testament hätten sie lesen können, was auch im nächsten Vers steht, Vers 47. Denn also hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seiest bis an das Ende der Welt. Das ist Jesaja 49, 6, wo es ein bisschen anders formuliert. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt, um ein Heil zu sein, bis an das Ende der Welt. Das passt ziemlich gut zusammen.
Dazu passt doch auch Römer 11. Durch ihr Fall ist den Nationen das Heil geworden. Das sind, man kann fast sagen, auf eine Art die Ironie Gottes. Also, wenn ihr nicht wollt, andere nehmen es an. Und der Fall der Juden, als ich, als Volkskörper, nicht der einzelne Jude. Es gab ja einzelne bekehrte Juden, oder? Aber der Volkskörper, der war, sagen wir mal so, schlicht rassistisch, jüdisch-rassistisch, und sind sie durch alle Jahrhunderte gewesen, auch heute noch. Das ist einfach so. Die wollen nicht, dass die Nationen etwas von Gott hören. Das wollen sie nicht.
Gerade auch noch dazu, was Römer 11 schon erwähnt hast, aus Römer 11, Vers 25. Römer 11, Vers 25, eben weil sie ja gesagt haben, dass sie das Wort Gottes verstoßen, oder? Dass sie selber sich nicht würdig achten, oder? Und verstoßen. Und dann Vers 25, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, auf das ihr nicht euch selbst klug dünket, dass Verstockung Israel zum Teil widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird und dann wird ganz Israel errettet werden. Oder? Eben ist Verstockung, oder? Das ist ein Geheimnis, oder? Das verstehen ja viele. Eben, das versteht man ja nur wir, die Christen, durch den Geist irgendwie ein Geheimnis. Dafür verstehen viele nicht, das ist, dass sie eben verstockt sind, oder? Bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist.
Dann auch wieder einen Vers 47. Da müssen wir auch sehen, wenn wir einen Bibelvers lesen, zu wem ist er gesagt? Ist jetzt das ein Vers, den wir auf uns Christen anwenden sollen? Vers 47, weil er so schön ist. Ich habe dich zum Licht der Nationen gesetzt. Nein, das ist Israel. Wir Christen sind nie und nimmer das Licht der Nationen. Wir sollen scheinen, aber wir sind nicht das Licht. Wir sind auch nicht das Salz. Das war auch Israel, ist es auch nicht mehr. Sie waren das Licht, gesetzt dazu, und das Salz und beides ist nicht mehr vorhanden, sind sie nicht mehr. Aber es ist wichtig. Ich habe dich, Israel, zum Licht der Nationen gesetzt, auf dass du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. So, als Volkskörper war das gedacht, Israel, aber einzelne Israeliten sind es tatsächlich. Aber nicht, leider nicht das Volk in globo, sondern einzelne aus ihnen, die wirklich auch den Nationen das Evangelium sagten und sagen, zum Beispiel Barnabas, Paulus und so weiter.
Vielleicht könnte man ja noch Römer 3 dazu ziehen, das ist mir noch in den Sinn gekommen. Was ist nun der Vorteil des Juden? Oder was den Nutzen der Beschneidung? Fragt jetzt der Paulus da rhetorisch. Und er sagt, viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Das ist das, was der Oliver uns sagt, eben, dass ihnen ja, sie hatten ja die Schriften und das Wort und hatten Gelegenheit, es zu studieren, aber ihnen musste es noch zuerst erklärt, gesagt werden. Und ja, weiter geht es dann, was denn? Wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben. Und jetzt kommt, was Paulus halt immer so sagt, das sei ferne. Gott aber sei wahrhaftig jeder Mensch, aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Also hier, es ist mir einfach in den Sinn gekommen, diese Römerstelle, eben der Vorteil der Juden. Und das Heil ist ja auch aus den Juden. Also es hat durchaus viele Vorteile, aber auch viel Verantwortung.
Ja, das Große im Judentum ist natürlich, dass der Messias, der Jesus Christus, der Mensch vom Himmel, aus ihnen kam. Das ist das Gewaltige. Und das macht aber auch, dieser Segen macht auch Verantwortung. Also, das sieht man schon im 5. Mose ab Kapitel 8. Es ist immer Segen gepaart mit Verantwortung. Und weil Israel diesen Segen großflächig verworfen hat, sind sie auch unter großflächigen Gerichten, bis sie ihn sehen, den sie durchstochen haben. Dann kommt dann der Segen zu ihnen.
Jetzt kommt ein schöner Vers über die Vorbestimmung. Als aber die aus den Nationen es hörten, freuten sie sich. Sekunde, mein Bildschirm ist gerade schwarz geworden. Freuten sie sich und verherrlichten das Wort des Herrn und es glaubten, so viele ihrer zum ewigen Leben verordnet waren. Also der letzte Teil wird gerne zitiert von Leuten, die an die Vorbestimmung zum Heil und zum Fluche glauben. Aber ich glaube, das meint sie jetzt nicht.
Der Vers ist ja bestimmt nicht einfach. Der ist nicht einfach zum Übersetzen. Darum haben wir auch in deutscher Sprache mehrere Ausgaben, die tatsächlich das, was du gesagt hast, eine gewisse Vorbestimmung hineinlesen. Und es ist einfach so, diese Menschen hier im Vers 48, da sehen wir, da war ja Glauben vorhanden. Und wo Glauben vorhanden ist, und das wird beschreibend geschrieben, der Vers 48 ist eine Beschreibung, und da wird beschreibend geschrieben, dass wer glaubt, der ist zum ewigen Leben verordnet. Wer glaubt, der ist zum ewigen Leben verordnet. Es gibt ja keine Auserwählung zum Heil oder es gibt keine Auserwählung zur Verdammnis. Aber es ist ganz klar, dass Errettete, die sind auserwählt oder bestimmt zu irgendetwas. Die sind bestimmt, zum Beispiel sind wir bestimmt, Römer 8, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu werden. Aber nicht Verlorene, sondern Errettete sind bestimmt. Oder? Gott erwählt keine Verlorene zu irgendetwas Segnendem, unmöglich, sondern Bekehrte werden auserwählt zu etwas Wunderbarem. Und vielleicht noch etwas im Vers 48, das hat in deutscher Sprache nicht ganz, ist vielleicht nicht anders möglich. Aber da steht, und es glaubten so viele ihrer. Das Wort so viele, da haben wir so und viele. Es gibt es aber im Griechischen nicht. Das ist ein Wort im Griechischen, osois. Und man kann das gut erklären an und für sich, wenn man 2 mal 2 kennt. Alle hier kennen 2 mal 2, oder? 2 mal 2 = 4. Und dieses Wort osois, also in Deutsch so viele, heißt nichts anderes wie gleich. Das heißt, wer glaubt, ist zum ewigen Leben verordnet. Wer glaubt, soll, also gleich, zum ewigen Leben verordnet. Wenn man es mal gesehen hat, dass es keine Auserwählung zum Heil oder Verdammnis gibt, dann ist es so einfach, dieser Satz. Er ist wunderbar.
Ich habe mal einen Vergleich gehört, was ich mit dem anstellen könnte. Es ist eine freiwillige Sache, zum Beispiel zum Militär zu kommen. Muss dann nicht. Also zumindest in Deutschland, ich weiß nicht, jedes Land ist ein bisschen unterschiedlich, aber in Deutschland muss man es heute nicht mehr. Amerika auch nicht. Ja, aber geht. Er ist auserwählt, zum Beispiel eine Grundausbildung zu machen. Er ist auserwählt, verordnet bestimmte Tätigkeiten. Und wenn dann ein Krieg kommt, ein Einsatz, ist er auserwählt, verordnet, dahin zu gehen und zu kämpfen. Aber als Bild, ich denke, das zeigt ganz gut, wie man das auch verstehen kann.
Ich habe mir da in meiner Bibel zu diesem Wort eine Waage gemahlen, so eine Waage, wo zwei Schalen sind, um eben das Gleiche zu symbolisieren. Aber ich bin froh, ist jetzt doch noch eine Erklärung gekommen. Das Symbol ist zwar gut, aber Symbole, manchmal vergisst man auch, warum man es gezeichnet hat, aber ebenso finde ich jetzt wieder eine gute Idee, so eine Waage mit zwei Schalen, und die müssen austariert sein, beides auf gleichen Seite, also gleich. Das erklärt das Wörtchen im Griechischen Ossos.
Ich wollte auch was vorlesen aus meinen Notizen aus der Anbetungsstunde. Am 25.08.2019 haben wir über diese Stelle gesprochen. So, und da haben wir Folgendes gesagt. Ich lese mal vor. Die Glauben sind zum ewigen Leben verordnet. Es gibt keine Auserwählung in Gottes Wort zum Heil und keine Auserwählung zur Verdammnis. Die Heiden haben es sofort verstanden und priesen das Wort des Herrn. Wofür ist die Gemeinde auserwählt? Zur Heiligkeit. Wofür ist der einzelne Gläubige auserwählt? Zur Sohnschaft. Und da diese Stelle aus Epheser 1, Vers 3 bis 5. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen, in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Vers 5, er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Der Sohn will den Vater darstellen. Vorherbestimmung der Gläubigen. Vers 6. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Wir sind zu etwas auserwählt, nicht von etwas oder von sonst wo auserwählt. Soweit das Zitat aus 2019.
Ja, aber damals haben wir auch noch Kapitel 2, Vers 10 erwähnt. Ich lese mal, weiß er schon noch. Denn wir sind sein Werk geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Oder, vielleicht könnt ihr auch noch reden, wir sind vorbestimmt zu Drangsalen. 1. Thessalonicher, wir sind vorbestimmt zu Drangsalen. Und das ist eben zeugnishaft. Dass, keiner von uns hat gern Drangsale. Aber Drangsale können Heil bei anderen bewirken. Wenn sie sehen, dass Gläubige in Not am Glauben bleiben, am Glauben bleiben und so weiter. Also wir haben Auserwählungen, positive Auserwählungen bei Erretteten und die ehren alle Gott.
Wir können das auch in unserem Leben feststellen, bei bestimmten Gelegenheiten, bei bestimmten Ereignissen. Ich will es nicht teilen, aber ich kann es für mich sagen.
Und ich denke ganz allgemein, dass über alles anschauen, können wir ja gar nicht alles fassen, was in der Errettung, in der Erlösung durch den Glauben dieser Gnade alles getan ist für uns, was Gott alles bestimmt hat, was er uns geschenkt hat und was alles kommt, inklusive auch Leiden, wie wir jetzt das gehört haben. Ich denke, das ist ja auch, wenn wir da wieder ein bisschen zurückgehen ans Kreuz und die Auferstehung auch anschauen, wenn der Herr Jesus als das Lamm Gottes ohne Fehl und ohne Flecken gestorben ist am Kreuz und gesühnt hat für die Sünden und er nicht auferstanden wäre, dann wäre ja, und das schreibt ja auch Paulus, das ist jetzt nicht irgendwie ein Logikgedanke von mir, das ist ja dann immer Gefahr, dass man mit Logik da Dinge erklärt oder versucht und scheitert. Der Paulus hat das ja dann geschrieben, wenn die Auferstehung nicht wäre und dann hätte das alles keinen Sinn. Dann wäre Sünde gesühnt. Der Mensch steht am Kreuz von mir, also am leeren Kreuz, schaut da hinauf wie so ein Katholik oder ein Reformierter und merkt, ich habe das ewige Leben nicht. Aber derjenige, der glaubt, ist eben verordnet zum neuen Leben und zum. Ganz verschiedene Dinge, auch verantwortliche Dinge, die dann wiederum nichts mit der Errettung zu tun haben, aber mit dem Durchhalten und Ausharren und so weiter. Und das ist doch auch wunderbar, wenn wir uns da über diese solche Dinge unterhalten dürfen. Und ich meine immer, es ist halt auch irgendwie ja, sehr schwierig, wenn so Philosophen kommen mit ihrer Logik, mit der wir halt teilweise auch geprägt sind in unserem Umfeld, dann Dinge erklären und eben falsche Lehren hineinbringen in die Christenheit, das dann wieder hinauszubringen, und zwar einfach vom Wort her und nicht mit Gegenlogik. Sonst kommt es sowieso nie gut. Also musst du einfach aufs Wort gehen. Aber es ist wunderbar, wenn man diese Aussagen, hier diese Verse auch in der deutschen Übersetzung mit anderen Schwierigkeiten, wenn wir uns da austauschen dürfen und immer wieder andere Aspekte auch mit besehen dürfen, um zu verstehen, um was geht es jetzt da bei dieser Auserwählung, bei dieser Bestimmung.
Das ist auch interessant, in den Evangelien, da fragt der Herr Jesus, oder sagt der Herr Jesus, nicht, meine Uhr redet wieder mit, da sagt der Herr Jesus, nicht ihr habt mich auserwählt, ich habe euch auserwählt. Zu was? Eben, auserwählt hat immer eine Bestimmung, zum Fruchtbringen. Und was soll diese Frucht? Die soll wohnen, die soll bleiben. Johannes 15, 16. Diese Frucht, wir sind dazu da, um Frucht zu bringen. Und das ist dann interessant nachher, wie man sofort Verbindung, der nächste Vers, Johannes 15, Vers 17, glaube ich, dann sofort Verbindung bekommt zum Vater. Das ist ein wunderbarer Zusammenhang.
Der Vers aus Römer 8 ist auch noch bemerkenswert, oder? Denn die er zuvor erkannt hat, die hat er zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, oder? Die er zuvor erkannt hat, oder? Das, wie willst du das verstehen? Bevor wir existiert haben, bevor wir geboren sind, hat er uns schon erkannt. Das kann man nicht verstehen, oder? Und manche, die das erklären wollen, eben der Atakant, dass wir umkehren und Buße tun und glauben.
Kurzer Kommentar dazu. Ich glaube, da ist noch ein bisschen ein- und ausschalten. Besser. Da erkennt man sehr stark den transzendenten Gott. Also wir können es nicht verstehen oder erklären. So völlig d'accord. Aber das ist auch wieder ein Beispiel, wo steht, dass Gott transzendent ist, also nicht Teil dieses Universums, sondern ewig außerhalb. Ja? Eben verschieden von dem, was hier in dieses Universum ist. Er ist nicht Teil des Universums, er ist außerhalb, über dem Universum, über der Zeit.
Darf ich auch noch einen Kommentar geben? Kann man das so zusammenfassen? Die Errettung ist für Auserwählung notwendig. Ist das so zu plakativ?
Ah, das ist perfekt. Ja. So einfach, so kurz. Also, damit jemand auserwählt werden kann, ein Christ, muss er vorher errettet sein. Also die Errettung ist zuerst und dann die Auserwählung zum Dienst. Und dann die Auserwählung zum Dienst. Und vielleicht auch noch plakativ zu dem, was Martin vorher gesagt hat. Römer 8. In Römer 8, das zuvor erkennen, heißt eben nicht zuvor bestimmen. Aber Gott weiß alles. Gott weiß alles. Der wusste von uns, dass wir uns zur Zeit, wo wir leben, bekehren. Und darum hat er uns auch bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Also ein Bekehrter, der ist nicht dazu da, einfach zu machen, was er will nachher. Dann ist er nämlich nicht bekehrt, sondern er ist dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein. Das heißt, ihn darzustellen. Und das ist das, was Satan ab 1. Mose 1, Vers 6, 27 versucht, kaputt zu machen, das Bild. Wir Menschen sind im Bilde Gottes erschaffen. Und genau das will der Satan zerstören.
Kurze Anmerkung an den Satz, den du gebracht hast, bitte unbedingt in die Zusammenfassung bringen. Das ist wichtig.
Könnt ihn fast schon in die Bibel aufnehmen, der ist so kurz und bündig.
Dann muss ich leider kurz und bündig unterbrechen. Zeit ist schon wieder um. Fahren wir das nächste Mal fort bei Kapitel 13, Vers 50. Mein Bruder noch mit uns betet.
Herr Jesus, wir staunen immer wieder, dass es du möglich gemacht hast, durch dein Sterben am Kreuz, durch dein Blutvergießen, dass Menschen errettet werden können und konnten vor dem Zorn Gottes, wenn sie glauben. Und wir danken dir, Herr Jesus, dass wir zum Glauben gekommen sind, und dass wir diese wunderbare Gnade ergriffen haben und so durch Glauben, durch das Mittel deines Blutes gerechtfertigt worden sind, sodass wir jetzt vor Gott gesehen werden, allein in dir. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir so wunderbare Gemeinschaft haben dürfen, aus dir, Leben aus dir, ewiges Leben haben. Und wir danken dir einfach, dass wir wieder so zusammen sein dürften, um dich versammelt, um aus deinem Wort zu lesen und zu hören. Amen.
Amen.
Dann wünschen wir allen Geschwistern eine gute Nacht, schlaft gut und noch einen schönen Rest der Woche, diesen Sonntag oder nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Gute Nacht zusammen.
Gute Nacht.
Gute Nacht zusammen. Gute Nacht.